herzlich willkommen zu Mobilfunk.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen tollen Podcasts.
Und für unseren ersten Podcast haben wir uns das Thema In-App-Architekturen ausgesucht und würden gerne mal das doch recht große Thema probieren, wir haben uns mal das Ziel gesetzt, 40 Minuten abzuhandeln. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr großes Feld In-App-Architekturen. Ich glaube, da kann man bei vielen verschiedenen Themen anfangen und auch sehr ins Detail gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das möglicherweise auch noch eine weitere Folge über dieses Thema geben wird. Mhm. Vielleicht mit was wir anfangen können bei In-App-Architektur. Ich glaube, für viele Leute ist das ein Begriff, wenn sie über Architektur gerade innerhalb der App reden, sind das Architektur-Patterns. Also da gibt es ja verschiedenste, die man anwenden kann, gerade im iOS-Bereich. Also wenn ich daran zurückdenke, wie ich die iOS-Entwicklung gelernt habe. Ich glaube, es haben auch viele gemacht, haben diesen Stanford-Kurs bei iTunes University gemacht, den es da gibt. Und da ist schon das erste Pattern, was einem direkt ins Auge springt, MVC. MVC, das ist Model, View und Controller, die drei Komponenten, die recht groß dort aufgehangen sind.
Ja, massiv für View Controller. Ne?
Genau, da nimmst du auch schon direkt das eine der ersten Probleme, die durchaus die ersten Leute, die dann damit Erfahrung sammeln haben, wenn sie Model View Controller haben oder nutzen. Also ich glaube, um es mal kurz zu beschreiben, für die Leute, die MVC jetzt so noch nicht eingesetzt haben, gibt es schon relativ lange. Wir haben einerseits das Model, was die Datenhaltung und auch Persistierung in diesem Konzept, in diesem Architekturpattern macht. Wir haben den Controller, der die verbindende Schicht zwischen dem View und dem Model ist. Also Model hält die Daten, View zeigt die Daten an und der Controller ist der eben die Kommunikation dieser beiden Schichten übernimmt, als auch wo die Business-Logik drin liegt. Also wenn wir ein Spiel haben, würden da im Endeffekt all die Spielmechaniken würden eben im Controller implementiert sein und der Controller würde mit dem Model kommunizieren. Und also Model und View kennen sich in dem Fall gar nicht. Und Carol, das hast du ja gerade schon genannt, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mehr ausführen, ob du da schon Erfahrung zu hast, aber einer der Dinge, die ja ganz stark genannt wird, ist dieses Massive View Controller, wenn man auf iOS oder Android spricht. Hast du da auch schon Erfahrung mit gesammelt? Oder?
Ja, leider habe ich. Also besonders bei dem Massive View Controller. Es ist tatsächlich so, dass wenn man diese Verbindung zwischen Model und View programmieren muss, dann kommt natürlich ganz oft Netzwerk ins Spiel, Datenbänke kommen auch ins Spiel natürlich. Und wenn man die nicht im Modell packt, dann landen sie normalerweise bei dem Controller. Und der tendenziert leider zu größeren Größen quasi. Ja? Also das kann als Anti-Pattern auch passieren. Ist es dir nie passiert?
Doch, ich glaube grundsätzlich auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch so, dass gerade wenn man jetzt über iOS spricht, da hat ja auch Apple, macht ja ihre ganzen Beispielprojekte, nutzen sie überall MVC und gerade für diese Beispielprojekte, die auch meistens nicht den größten Umfang haben, ist es, glaube ich, auch gar nicht so ein Problem. Also gerade in kleinen Apps kommt man mit MVC, glaube ich, am Anfang erstmal relativ gut hin. Man packt alles in den View-Controller, wo man da ja auch sagen muss, MVC, der Controller, muss ja nicht auch alle Business-Logik haben. Also auch bei diesem Pattern heißt es ja nicht, packe alle Business-Logik in den Controller und da muss alles rein, was nicht Model ist und was nicht View ist, sondern auch da kann man natürlich Kapseln und eigene Klassen oder sollte man Klassen für bestimmte Business-Logik-Teile auch dort schreiben. Also im Endeffekt kommt es natürlich auch immer auf den Entwickler an, wie groß er diesen View-Controller wirklich werden lässt. Mhm. Aber es ist natürlich ein großer Fallstrick, wenn man sich bei jeder Funktionalität überlegen muss, wo genau kommt es denn hin? Und tendenziell neigt man dazu, gerade wenn man möglicherweise unter Zeitdruck steht, was neue Features rauszubringen, neigt man natürlich dazu, viel in den View-Controller zu packen. Am Ende hat man eben diesen Massive-View-Controller, der ja am Ende wenig überschaubar ist und auch ein großes Problem, ziemlich schwierig testbar ist.
Mhm. Also habe ich dich gut verstanden, korrigiere mich bitte, falls es nicht stimmt, dass man die Geschäftslogik in den Controller reinpackt. Ja. Dann wäre die Frage, was ist in dem Modell eigentlich bei MVC in dem Fall? Ob ist das ein Domain-Modell, also nur die quasi das Modell der Domain quasi, oder ob wir doch in dem Modell ein bisschen Business-Logik haben wollen? Ja.
Ja, also grundsätzlich ist das Modell schon dafür da, das Domain-Model zu halten und würde auch in MVC, kann es Datenbankkommunikation übernehmen, beziehungsweise, aber auch da ist natürlich die Frage, Pattern sagt natürlich wieder nur drei Komponenten, Model, View und Controller. Natürlich kann das Model die ganze Datenbankkommunikation auch in der Service-Schicht auslagern, die sowohl Netzwerk als auch Datenbankkommunikation macht oder sollte das Ganze sogar tun. Aber im Endeffekt ist das Model erstmal nur für die Datenhaltung, die für meine Business-Logik benötigt wird, da. Also viel Business-Logik sollte in das Modell nicht gepackt werden.
Ansonsten ist das wahrscheinlich wieder so eine Definitionssache, etwas, was man einfach im Team für sich überlegen muss. Ich glaube, wichtiger noch ist, dass man dann konsistent danach handelt. Und weil es gibt sicherlich an vielen Stellen und in vielen individuellen Fällen einfach unterschiedliche Interpretationen. Also das ist, glaube ich, in jedem der Architektur-Pattern so.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, also gerade diese Model-Komponente ist auch, wenn wir jetzt weitergehen würden in andere Architektur-Patterns, eine Komponente, die sich sehr, sehr oft wiederfindet. Also diese, ich glaube, die Fragestellung hat man so oder so in bei jedem Pattern und ist auch immer, glaube ich, sehr gut, grundsätzlich alle Kommunikation, die nach außen geht, in eigene Service-Schichten zu legen, sodass man da auch im Endeffekt gekapselt wird, falls sich da was ändern sollte. Andere Datenbank, vielleicht eine komplett andere API, von der wir Daten beziehen oder ähnliches. Aber ich glaube, eine der ganz großen Probleme, eben gerade auch neben dem Massive View Controller am MVC, ist gerade die Testbarkeit des Controllers. Das ist gerade ein iOS, das ist ja der View Controller, der sehr, sehr eng gekappelt ist mit der View. Man kann eigentlich fast sagen, wenn man Storyboards nutzt, dass das ein und das gleiche ist. Mhm. Und da hat man die ganz große Problematik der Testbarkeit. Also den View-Controller am Ende zu testen, wenn daran die gesamte Business-Logik liegt, aber im Endeffekt auch die kompletten Verbindungen zu View, dann ist das nur sehr schwer bis fast gar nicht möglich unter dem Aufwand, den die meisten Leute betreiben wollen, um Tests zu schreiben. Das heißt, am Ende testet man das Model und wenn wir jetzt gerade schon sagen, die Business-Logik liegt eigentlich im Controller, ist das schon sehr schwierig.
Genau, dann ist es schwierig. Ne? Deswegen habe ich das auch erwähnt. Vielleicht lohnt es sich tatsächlich, so viel wie möglich von der Business-Logik doch in dem Model zu haben, ne? Weil dann erhält man die Testbarkeit.
Ja, also ich glaube, dass eher sogar der Ansatz wahrscheinlich ist, den Controller aufzusplitten, eben in Business-Logik-Komponenten, die halt bestimmte Logik einfach kapseln, die der Controller dann aufruft. Ich glaube, es ist nicht unbedingt die Aufgabe des Models, diese Logik zu halten, aber der Controller kann eben in mehrere Komponenten aufgesplittet werden. Genau, ich glaube von daher, MVC ist auf keinen Fall ein schlechtes Pattern, das ist schon sehr, sehr lange da, ist von vielen genutzt, aber bei MVC muss man sich eben ganz klar sein, wo man seine einzelnen Komponenten aufbaut. Also das Pattern an sich gibt einem relativ wenig mit für die Struktur eines neuen Screens, den ich baue oder ähnliches.
Absolut, ja. Ja, also MVC, sehr gute Pattern, eher für kleine Apps geeignet.
Ja, also ich glaube zumindest auch, was auch meine Erfahrung ist, Skalierbarkeit ist auf jeden Fall schwierig, weil man muss sich über viele, glaube ich, Code-Guidelines mit allen Teammitgliedern einig sein und ja, gerade die Skalierbarkeit bei dem Massive View Controller und der schwierigen Testbarkeit ist nur sehr bedingt gegeben. Ist möglich, klar, aber man muss dann auf vieles achten. Es gibt ein paar mehr Fallstricke, würde ich sagen.
Gut, Fabian, sag mal dann, wenn nicht MVC, dann was?
Ja, das ist eine gute Frage. Hast du denn Erfahrungen gemacht mit anderen Patterns?
Bei iOS eher nicht. Bei anderen Frameworks schon. Ich habe mich mit MVVM beschäftigt, weil ich einen ziemlich großen Hintergrund ich habe mich mit Microsoft-Technologien ziemlich lange beschäftigt und deswegen muss man, selbst wenn man nicht will, mit MVVM klarkommen können in Microsoft-Welt. Aber ich würde sagen, dann und dann, wie sieht MVVM aus? Es wäre so, als ob man in dem View so wenig Logik wie möglich reinpackt, also genauso wie bei MVC, dann hat man ein Modell und das ist eigentlich die Business-Lobby, würde ich sagen. Ne? Also nicht nur Domain-Model, sondern auch die Lobby könnte drin sein. Mhm. Wenn man über Clean-Architecture sprechen muss oder die erwähnen will, dann alles, was Clean-Architecture betrifft, befindet sich eigentlich in dem Model. Ja, also alle Interactors, wenn man welche hat, oder Use Cases oder was weiß ich.
Was sind denn Interactors?
Das ist eigentlich ein Use Case. Man kann es genauso verstehen. Ja.
Wenn wir nochmal eine Ebene zurückgehen bei MVVM, was für Komponenten gibt es denn eigentlich in MVVM?
Jo, das wollte ich doch. Also Model View, View Model. Und okay. View Model ist ein Ding quasi. Mhm. Ja. Und View Model ist sehr ähnlich zu dem Präsenter bei MVP eigentlich. Also das ist keine False Controller, keinesfalls ein Objekt, das in sich viel Logik, besonders Business-Logik hat, sondern versucht eher die Daten aus dem Model rauszuholen und ans View weiterzugeben. Mhm. Ja, da handelt es sich hauptsächlich um die Vorbereitung der Daten. Ja, weil natürlich das, was man von einem Internetdienst oder von einer Datenbank bekommt, ist eh nicht für die Darstellung gut geeignet. Ja, dann muss man vorbereiten, erstmal ein bisschen bearbeiten, schöner machen vielleicht, ja, und dann erstmal an View weitergeben. Das, was man schon bei MVVM erwähnen soll, ist, dass es tatsächlich am besten funktioniert, wenn man Data Binding hat. Am besten einfach von der Plattform. Bei iOS hat man es leider nicht. Ja, schade, ist so. Mittlerweile bei Android gibt es ja, glücklicherweise Data Binding. Und Google empfiehlt in Architecture Components doch MVVM als, ich möchte nicht das Beste sagen, aber ausreichendes quasi Design-Pattern. Ja.
Aber ich habe auch, was ich zumindest auch verstanden habe, also MVVM habe ich selbst in Projekten jetzt so noch nicht eingesetzt, aber was ich auch verstanden habe, dass es ein Pattern ist, da ist, was ja auch von Microsoft kommt, was einen sehr starken Reactive-Ansatz fährt. Also im Endeffekt man die Kommunikation, also wenn wir nochmal die Komponenten aufzeichnen, die wir haben den View. Danach kommt das View-Model und das View-Model spricht mit dem Model. Also wenn wir das mit MVC vergleichen, ist jetzt eigentlich der Controller durch das View-Model ausgetauscht. Und die Kommunikation zwischen View und View-Model ist sehr stark über Observables, also im Endeffekt ein Reactive-Ansatz. Oder wenn man es in, was ich auch viel gesehen habe in iOS-Apps, ist, dass das Ganze über Notifications dann einfach gelöst wird. Mhm. Was eher ein Umweg ist, aber durchaus funktioniert. Also ich habe es auch schon in größeren Projekten gesehen, dass im Endeffekt die Kommunikation des Views und des View-Models über Notifications gehandelt wird. Aber ich glaube, wenn wir mal den Vergleich zu MVC machen, was ich verstanden habe, was der große Unterschied ist oder was der Unterschied des Ansatzes ist, ist, dass das View-Model eben keine UI-Komponenten halten soll.
Auf jeden Fall.
Das heißt, der View wäre quasi View-Controller und View.
Genau.
Zusammengefasst sozusagen. Genau. Also dieser iOS-View-Controller und View. Stimmt, bei iOS.
Ja. Genau, bei iOS wäre das im Endeffekt so, dass der View ist in dem Fall View und View-Controller zusammen. Ja.
Und das heißt quasi der View, das ist sehr verwirrend. Das ist auch bei MVP genauso. Aber da muss man erstmal transzendieren irgendwie. Das heißt, der View, der macht quasi eigentlich insgesamt super wenig. So, der bekommt quasi die Daten so möglichst toll, wie er sie braucht, um sie direkt irgendwie darzustellen, vom View-Model vorbereitet. Und das View-Model ist, und das ist das tolle Ding dabei, dann testbar sozusagen, weil es ist nicht irgendwie abhängig von irgendwelchen iOS-Bibliotheken, irgendwelchen Frontend-Geschichten, irgendwelchen UI-Sachen, meine ich, sondern ja, komplett in deiner Hand.
Genau.
Und dadurch, wenn du willst, auch komplett testbar und verarbeitet quasi die Daten aus der unteren Modellschicht in die obere UI-Schicht sozusagen. Mhm. Je nachdem, wie viel Verarbeitung da überhaupt erforderlich ist, macht das dann mehr oder weniger. Und die ganze Business-Logik Aber die steckt eher im Modell, hast du gemeint.
Ja, ja. Aber das ist nicht dasselbe Modell wie bei MVC.
Aber was steckt dann im View-Model? Also in meinem Verständnis war die Business-Logik im View-Model, dass ihr Model zu MVC gar nicht so viel ändert.
Je nach dem Use-Case. Ich habe bei einfacheren Apps habe ich tatsächlich auch Business-Logik in View-Model gepackt. Besonders Sachen, wie, nicht Business-Logik, Entschuldigung, aber Infrastruktur. Ne? Sachen wie die Datenbänke oder Networking und so kann man eigentlich in V-Model reinpacken, ja, nur da hat man ein massives V-Model letztendlich. Ne? Also die Gefahr ist genau gleich wie bei MVC. Ja. Und wenn die App größer wird, dann muss man darauf aufpassen und tatsächlich es lohnt sich besser, dann später in dem Modell selbst noch irgendwelche Architectural Patterns zu verwenden und dann gehen wir Richtung Clean Architecture, Onion Architecture, was auch immer. Das Thema können wir natürlich später besprechen, ne? Um nicht zu tief drin zu gehen. Aber das Modell ist nicht mehr ein Domain Model, ja? Okay. Sondern eine App selbst.
Aber das heißt, in deinen Beispielprojekten hast du dann auch, also weil wir gerade, glaube ich, so ein bisschen Business-Logik und, sage ich mal, Datenbank-Anbindungen und Service-Anbindungen ein bisschen vermischt haben. Also von meinem Gefühl hätte ich jetzt gesagt, im View-Model, da packe ich die Business-Logik rein. Also wenn ich bei einem bestimmten Screen bin, da im Endeffekt alles, was für diesen Screen an Business-Logik notwendig ist, um den aufzubauen, um bestimmte Daten zu verarbeiten, packe ich im View-Model. Und das Model kümmert sich dann im Endeffekt um die Datenhaltung, als auch um irgendwelche Updates von Datenbank, als auch API. Aber da hast du auch in manchen Apps das Ganze im View-Model abgehandelt?
Ja, das kann auch passieren. Also je nach der Größe der App. Je größer das Projekt, desto mehr, taucht unter quasi, ne, in die Modellschichte. Dann ändert sich natürlich die Definition des Modells. Ja? Es ist nicht mehr Domain-Model, sondern tatsächlich die App an sich. Quasi die ganze Logik, alle Dienste, alle Datenbänke, alles, was drinsteht, was nicht unbedingt irgendwas mit dem View zu tun hat. Und dann hat man die Vorbereitung der Daten zur Darstellung und das passiert in dem View-Model selbst. Und natürlich, wenn man Use Cases oder Interactors ausrufen möchte, dann passiert das auch in dem View-Model. Ja, das ist der Trigger, der sich mit dem Modell kommuniziert.
Okay, das heißt also Interaktion mit dem User, Verarbeitung von Eingabedaten, das wird dann auch passiert auch im View-Model
quasi. Ja, also es gibt zwei.
Das heißt, das geht in zwei Richtungen, kommuniziert das entsprechend?
Genau. Also ein kurzes Beispiel zu geben, wenn man eine Taste antippt zum Beispiel auf dem Bildschirm, dann wird ein Command weitergegeben ans View-Model. Hallo, da wurde die Taste angetippt. Und jetzt reagiert das View-Model entsprechend. Vielleicht ruft eine Methode des Models auf. Vielleicht ist es was Komplizierteres, wie zum Beispiel ein Use-Case, das jetzt erstellt werden muss und dann noch ausgeführt werden muss. Aber im einfacheren Fall ist es einfach eine Methode des View-Models. Ja, und dann müssen die Ergebnisse natürlich zurück ans View weitergegeben werden. Und dann das erfolgt über Data Binding. Ja, also View-Model bereitet seine Eigenschaften, seine Properties, an die dann View zugreift. Ja, und die Aktualisierung der Werten erfolgt über Data Binding. Mhm. Ja, man kann es manuell machen, wie das du erwähnt hast mit KVO, von der Plattform einfach kostenlos gegeben. Ne?
Genau, oder einfach Notifications dann für iOS.
Genau, was der beste Fall ist natürlich, ne? Wenn irgendwas kostenlos ist.
Und ist es, okay, ist es vielleicht eigentlich so, dass eigentlich ist alles MVC, nur weil man sich irgendwie mit dem Team absprechen muss, welche Schichten man jetzt doch in eines der drei Buchstaben reinpackt. Hat man angefangen, andere Modelle zu suchen, wo das genauer definiert ist? Weil eigentlich ist das ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das eigentlich keine riesen Unterschiede sind, nur dass einem abgenommen wird, mit dem Team kommunizieren zu müssen, oder man hat schon einen Leitfaden an der Hand halt sozusagen.
Nenne ich unbedingt. Bei MVC zum Beispiel, ein Controller kann mehrere Views koordinieren. Bei MVVM passiert das nicht.
Aber bei IOS sollte eigentlich auch ein Controller.
Sollte, aber in manchen Implementationen darf man es machen. Ja.
Ja, aber ich glaube, wenn man es nach dem Strikten geht, also ich habe auch eher das Gefühl, also ich meine, es das heißt ja auch so oder so MVX, wenn man es öfter mal hört, also ich habe das Gefühl, dass man nach MV jegliche Kombination hängen kann und bekommt ein neues Pattern, und ich glaube, man hat schon gesehen, irgendwie MVC zu MVVM, Controller wird durch ViewModel ausgetauscht, natürlich ist irgendwie, was dieses ViewModel darf und wo es die Trennung ist, ist halt im Endeffekt eine andere, da verschiebt sich das so ein bisschen, was bei MVVM definitiv die Testbarkeit erhöht. Aber ich denke auch, dass ich sag mal, im Grundprinzip ist es schon gleich, aber es hat natürlich trotzdem einen großen Einfluss darauf, wenn ich eben diese strikte Trennung mache. Ich habe UI-Komponenten bei MVVM wirklich nur im View, der bei iOS auch der View-Controller ist, dass ich da eine strikte Trennung habe und eben auch die Testbarkeit erhöhe. Wenn man so eine starke Regel hat und sich von Anfang an daran hält, dann ist es, glaube ich, für gerade bei größeren Teams für jeden auch relativ einfach zu sagen, okay, dort packe ich meine Logik rein.
Ja.
Aber natürlich ist der Unterschied von MVC zu MVVM jetzt nicht, es ist nicht eine komplett andere Wissenschaft. Ja. Aber ich glaube, da gibt es ja auch immer stärkere Ansätze. Also da, wenn wir noch zu, können ja gerne mal ein anderes Architekturpattern aufgreifen. Ich glaube, was, also bei den MVX gibt es ja noch ganz viele, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, MVP, MVVMC und was man nicht alles machen kann, aber es gibt auch andere Ansätze, die nicht mit MV anfangen, vielleicht trotzdem irgendwie ähnlich sind. Man glaubt es kaum. Ich glaube, sie haben gemerkt, dass irgendwann man mit MV nicht mehr so weiterkommt, es nicht mehr abheben kann. Deswegen,
zu uncool.
Ja, deswegen ist ja ein Ansatz zum Beispiel, den viele kennen, auch Viper. Und Viper splittet das dann noch ein bisschen weiter im Endeffekt auf. Und zwar haben wir bei Viper die Komponenten, wie der Name schon sagt, V der View, I der Interactor, P der Presenter, E die Entity und R der Router. Also genau. Da haben wir jetzt 5 Komponenten anstatt 3 wie vorher.
Ganz, ganz kurz noch eine Intervention. Ich wollte ganz kurz zurück zu MVVM und MVC gehen, weil wir haben bisher nur iOS, also hauptsächlich iOS besprochen. Mhm. Und der Unterschied ist, glaube ich, deutlicher bei Android. Weil bei Android hat man 2 verschiedene Arten von Testen. Man hat JVM-Tests, die lokal auf der Developer-Maschine laufen. Die sind eigentlich prinzipiell sehr schnell. Aber alles, was Android betrifft, wird gemockt. Oder muss gemockt werden. Und man hat auch die zweite Möglichkeit, und zwar Android-Tests nennt sich das Ding. Und da sind Tests, die tatsächlich auf dem mobilen Gerät laufen, beziehungsweise auf dem Emulator. Aber da braucht man Android-Plattform. Ja? Und die Tests sind natürlich deutlich langsamer im Vergleich. Und da hilft MVVM tatsächlich ziemlich viel, weil je mehr Code, je mehr Komponenten man lokal auf der Maschine testen kann, desto schneller die Tests laufen, desto öfter man testet, na, desto nutzt man diese Tests auch lieber, na, oder einfach öfter. Und das ist ziemlich gut. Deswegen MVVM bei Android hilfreicher Sache.
Weil du dann auch da eben diese View-Komponenten auslagerst. Deswegen
genau,
kannst du mehr Tests davon schreiben.
Genau, weil man hat diese Abgrenzung, also View, das heißt Activities, ja, die werden auf einem Gerät getestet. View-Model, wenn man alles richtig macht, können auch lokal getestet werden auf der Maschine, und das bedeutet Speed. Ja? Mhm. Und das ist eine gute Sache natürlich. Aber dann zurück zu
Viper. Da wirst du dich aber auch über Viper freuen. Weil da haben wir im Endeffekt auch den gleichen Punkt, dass die dass die Trennung vom View auch relativ stark gemacht wird. Da wird sogar das View-Model noch weiter aufgebrochen. Also
es gibt doch kein Model. Das M fällt ja komplett raus.
Genau, das M fällt raus, ist in dem Fall eigentlich eher zum E geworden, zur Entity. Also ich glaube, man kann fast
na toll.
Als Synonym von...
damit sie Viper sagen können.
Genau, damit sie Viper sagen können.
Viper.
Ja, genau. Und ich glaube, deswegen ja, gibt es auch noch das R im Endeffekt auch noch, obwohl das ein sinnvoller Ansatz ist. Genau, also Viper ist im Endeffekt, der Hauptteil davon ist eben View, Interactor und Presenter. Und im Endeffekt ist der View das gleiche wie bei MVVM auch, eben diese View-Komponente, die eigentlich keine Business-Logik enthält. Und dann haben wir Interactor und Presenter. Und im Endeffekt sind Interactor und Presenter das aufgesplittete View-Model oder der aufgesplittete Controller. Der Presenter ist derjenige, der direkt mit dem View spricht, also wie er schon sagt, er präsentiert etwas. Das heißt, der View sagt dem Presenter, wenn er irgendeine Aktion auf dem Screen geschehen ist, beziehungsweise der Presenter gibt dem View Bescheid, wenn irgendein Update aus den Entities hinten kommt. Und der Presenter kriegt eben diese Updates oder fragt nach diesen Updates den Interactor. Und im Interactor ist eigentlich der Großteil der Business-Logik. Also das sind auch Komponenten, die durchaus wiederverwendbar sind in anderen Cycles. Der Presenter kümmert sich im Endeffekt um das, was der Interactor bekommt, für den View aufzuarbeiten, also Presenter-spezifische Dinge zu tun. Also beispielsweise bestimmte Datenmodelle so zu übersetzen, dass der View sie interpretieren kann, sodass man den Interactor generisch hält für, wenn ich mal den View austausche. Also sagen wir, der Interactor hält Business-Logik und morgen wollen wir den View jetzt komplett anders anzeigen, vielleicht ein anderes Datumsformat oder ähnliches. Dann kümmert sich der Presenter darum, die Daten aufzuarbeiten und für den an den View weiterzugeben. Das heißt, wir haben immer noch die Testbarkeit wie bei MVVM, dadurch, dass wir gekapselte Komponenten haben, die nicht stark an den View den View nicht stark bedingen und haben dazu aber auch noch die Unabhängigkeit der Business-Logik, weil gerade vielleicht bei MVVM und so im View-Model haben wir Business-Logik als auch Aufgaben, die für den View notwendig sind, Daten so aufzuarbeiten, dass er sie anzeigen kann. Und gerade in Viper haben wir es eben nochmal klar getrennt. Presenter ist View-spezifisch, Interactor ist generisch und kann sozusagen bei einem anderen View, falls wir mal ein anderes Frontend draufpacken, wiederverwendet werden. Genau, und die letzten beiden Komponenten, Entity und Router, ich glaube, über Entity muss man gar nicht viel sagen. Das ist relativ gleichzusetzen mit dem Model in den anderen Patterns. Aber ansonsten gibt es noch den Router, der im Endeffekt dafür da ist, wie ich schon sagte, das Routing zu übernehmen, also von Screen zu Screen zu navigieren. Einmal wird er dafür genutzt, dass der Screen sich selbst anzeigt, also werden Methoden bereitgestellt, der ihm sozusagen sagt, dass er aufgerufen werden soll, als auch der View macht damit Navigation zu einem weiteren. Das heißt, man hält es auch relativ unabhängig davon, wie jetzt der View angezeigt werden soll. Wird der modal angezeigt, wird der Fullscreen angezeigt. Er muss sich auch nicht der Interactor und die Hauptbusiness-Logik muss sich nicht darum kümmern, wo genau in der View-Hierarchie es sich befindet, sondern das kann alles in den Router ausgelagert werden. Was auch nochmal eine gute Strukturierung gibt.
Wer spricht mit wem, beziehungsweise wer kennt wen?
Wer wen kennt, ich glaube, da kann man zum Die wichtigsten Komponenten sind VIP, also View, Interactor, Presenter.
Das haben die ja ganz clever gemacht.
Genau. Der Interactor oder der View kennt nur den Presenter. Der Presenter kennt View und Interactor. Und der Interactor kennt Presenter, Entity und Router. Also genau. Im Endeffekt, der Presenter ist wirklich nur dafür da, um Daten zu holen, an den View zu geben. Der View lässt sich nur vom Presenter aufrufen von irgendwelchen Daten und der Interactor kümmert sich wirklich darum, Daten zu holen aus dem Entity oder zu sagen, navigiere zu einem weiteren Screen. Also wenn ich auf dem Screen den Next-Button klicke, dann sagt der View das dem Interactor, der View das dem Presenter. Der Presenter sagt es dem Interactor und der Interactor routet weiter.
Ich glaube, das ist ein gutes Argument für Leute, die keinen Bock drauf haben, dieses einfache Sachen, die nicht mal verändert werden, auf dem Weg durch verschiedenste Klassen zu schleusen so und dann so ein Overhead dadurch irgendwie die ganze Zeit zu haben. Das haben wir ja auch schon bei meinem Model View Presenter bemerkt, dass das sich manchmal oder gar nicht so selten ganz schön nervig nach Overhead anfühlt. Aber andererseits, ich meine, am Ende sind das ja alles Aufgaben, die du sowieso irgendwo abbilden kannst und da ist es zumindest klar definiert, wo. Und du musst, wahrscheinlich dauert es ein bisschen, bis du drin bist, aber wenn du mal drin bist, dann weißt du, wo du suchen musst und es ist nicht so verrückt sozusagen oder also irgendwie mal hier, mal da oder inkonsistent.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also definitiv ist es eine große Hürde, es überhaupt erstmal zu nutzen, weil es müssen sich irgendwie alle darauf einigen und man muss sich definitiv reinarbeiten in sowas. Und ich sehe es auch eine erste Hürde, man fragt sich, warum muss ich das vom View über diese ganzen Komponenten schleifen. Aber im Endeffekt, zumindest meine Erfahrung, ich habe jetzt nicht explizit Viper, aber ein anderes Pattern, was dem sehr, sehr ähnlich ist, eingesetzt. Und einen echt extrem großen, oder es gibt mehrere, meiner Meinung nach, extrem große Vorteile. Einerseits, dass du sagst, es ist ganz klar, wo etwas hinkommt. Das heißt, ich finde mich auch super schnell zurecht. Also ich habe in einem Team gearbeitet, wo wir an verschiedenen Apps gearbeitet haben. Wir haben alle gesagt, wir arbeiten nach diesem Pattern X. Und wenn ich in das Projekt
kam... Ist geheim, der Name ist geheim.
Ja, es hieß Clean Swift darauf... Wir können gleich mal auf die Zeit schauen, wenn wir überhaupt noch Zeit haben, weitere Patterns zu besprechen. Aber das ist sehr ähnlich zu Viper. Wir können im Endeffekt davon ausgehen, dass die Komponenten 1:1 sind. Und es sind relativ viele Files. Es ist ja nicht nur so, dass es viele Komponenten sind, sondern es sind pro View auch relativ viele Files, selbst wenn der View an sich nur wenig Logik enthält. Aber es war ihm sofort klar, wenn man die App grundsätzlich kannte, wo ich was zu finden hatte. Also ich konnte mich super schnell dadurch navigieren. Es war irgendwie nicht wirklich, natürlich waren die, wie die Funktionen, wie die Klassen aufgebaut haben, war nochmal spezifisch, wie der Entwickler sie geschrieben hat, aber erstmal die ganzen Komponenten zu finden und für mich das zu organisieren, wo etwas ist, ich habe mich danach sehr schnell reingefunden, nachdem ich erstmal diese erste Hürde genommen hatte. Und gerade in puncto Wiederverwendbarkeit und Testbarkeit ist das definitiv auch ein sehr, sehr guter Ansatz. Und man stellt sich, wenn man erstmal die Patterns verstanden hat, nicht mehr so viele Fragen darüber, wo mache ich etwas, sondern das ist eigentlich relativ klar.
Und muss es auch nicht mehr absprechen. Ich meine, das ist ja eine der wichtigen Sachen, denke ich, dabei. Das heißt, also, okay, und für Prototypen oder sowas sollte man sich das gut überlegen wahrscheinlich, ja, wenn man schnell was zusammenhacken will, ob man da, außer man hat es schon sehr lange und häufig gemacht, sodass man das einem aus dem FF so rausfließt. Was so eine Frage ist für mich, ist, wenn man noch nicht so viele von diesen Ansätzen kennt, wie entscheidet man sich denn dafür, was für sein Projekt das Richtige ist? Man muss einfach mal alles gemacht haben. Oder man darf gar nicht sich so lange aufhalten, sondern einfach mal machen und beim nächsten Projekt weiß man dann mehr.
Ja, also ich denke, man muss auf jeden Fall seine Erfahrungswerte darüber sammeln. Ich denke mal, da hat auch jeder seine eigene Philosophie. Und ich glaube, es gibt auch kein richtig oder falsch. Ich glaube, da hängt auch viel davon ab, was halt das Ziel des Projektes ist. Ich denke gerade, oder man sollte zumindest im Team, und ich glaube, das Wichtigste ist, sich im Team darüber Gedanken zu machen, was nutzen wir, klar zu kommunizieren und einfach eine Sprache darüber zu haben, wie wir es aufbauen. Ob es dann im Endeffekt MVVM ist und ich mir in iOS ein Reactive Framework mit reinnehme, ob das Viper ist oder doch MVC und wir machen uns eigene Regeln darauf, wann wir Funktionalitäten aus dem Controller auslagern. Ich glaube, da muss man sich einfach nur auf eine Art einigen. Meine Erfahrung ist, dass jedoch so Frameworks wie Viper oder ähnliche ein sehr gutes Fundament geben, um eben an bestimmten Stellen keine falschen Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, da gibt es aber trotzdem insgesamt kein richtig oder falsch. Ich denke, gerade so Ansätze, zumindest ist das meine Meinung, wie möglichst viel vom View wegzuhalten, also nicht einen Massive View Controller zu bauen und den schlecht testbar zu machen, ist in jedem Fall ein guter Ansatz. Von daher würde ich für längerfristige Projekte immer alles außer MVC empfehlen. Aber im Endeffekt können auch mit MVC gute Apps gebaut werden, aber man muss hier halt der Fallstricke im Klaren sein und genau, ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, es hängt auch davon ab, Team-Setup, wie skalierbar soll die App sein, wie groß wird es mal, wie langfristig soll es maintainbar sein, also wie lange werden wir an dieser App wirklich arbeiten und das sind alles Faktoren, die da mit reinspielen. Ich glaube, im Endeffekt ist es eine Fallentscheidung.
Mhm. So, man könnte sich auch natürlich vorstellen, agil zu arbeiten und mit einem einfachen Design-Pattern anzufangen erstmal, um schnell die App veröffentlichen zu können, ne, und auf dem Markt zu sein und erstmal erste Feedbacks vom Feld quasi zu kriegen und dann nach und nach, wenn die Komplexität der App wächst, auch eine komplexe Architektur zu nutzen. Ja, aber dann
kann man das so einfach machen? Hast du da Erfahrung?
Ich habe nicht gesagt, dass es einfach geht. Und da braucht man natürlich ein Stückchen Erfahrung mit Refactoring und vor allem gute Unterstützung von Tools. Ja. Mhm. Aber es ist machbar. Es ist tatsächlich machbar.
Nur, du meinst, dass es machbar ist? Also
Es ist so, dass wenn man richtig schnell die App releasen muss, dann kümmert sich man darum erstmal. Ja? Und dann, wenn die App erfolgreich wird, Wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir nicht so viel Zeit und Geld verloren. Ja, also cool. Aber wenn schon, dann jetzt. Jetzt ist die Zeit, um die Codebase besser zu organisieren, sauberer zu machen und mit der Zeit vielleicht Richtung Viper-Architektur zu migrieren.
Aber ich sollte da unbedingt einen Podcast, eine eigene Folge drüber machen, finde ich. Dieses Spannungsfeld zwischen schnell releasen und wartbaren Code. So,
Ich glaube definitiv, weil ich hätte eine komplett andere Meinung zu dem Thema. Alles, was ich bisher gesehen habe, ist, gerade wenn es erfolgreich wird, dann ist erst recht keine Zeit für Refactoring. Also dann geht es darum, neue Features zu entwickeln und ähnliches. Also ich glaube,
lass uns jetzt kein Fass aufmachen, sonst schaffen wir es niemals.
Okay, also.
Wir müssen ja schon rückwärts reden, fast schon, damit wir bei den 40 Minuten rauskommen.
Ja, ich glaube, dann haben wir doch wahrscheinlich schon eine der nächsten Themen gefunden, darüber mal zu sprechen.
Das wäre eine spannende Episode.
Ja, geil.
Ich glaube, wir können jetzt auch noch über sehr viele weitere Architektur-Patterns reden, aber ich denke mal, mit den dreien hat man erstmal einen ganz guten Einstieg gegeben. Ja. Vielleicht würde es auch nochmal eine Möglichkeit zu einer weiteren Folge nochmal weitere Patterns aufzugreifen oder auch noch weiter über Architektur innerhalb der App zu reden. Wir haben ja auch relativ schnell, als dann die Model-Komponente kam, haben wir darüber gesprochen, wo packt man denn eigentlich Datenbank-Anbindung hin, Service-Anbindung und ähnliches. Also auch, es hört ja nicht bei einem Pattern auf. Ein Pattern ist ja nicht die Architektur der App, sondern es ist im Endeffekt nur ein Grundpattern, um neue Views oder ähnliches aufzubauen.
Mhm. Absolut.
Interessant. Das macht ja richtig Spaß, darüber so zu philosophieren. Ja, cool. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Wenn irgendjemand da draußen zuhört, dann wäre es sehr nett, wenn wir eine Bewertung bekommen würden, die sagt einfach, was ihr meint. Gebt von mir aus auch einen Stern, aber Hauptsache, es kommt irgendwas an bei uns. Nee, wenn nicht, genießt es auch einfach und hört es oder sagt es weiter, wenn ihr es toll findet. Mal sehen. Bestimmt fallen mir noch viel bessere Marketing-Sprüche ein über die Zeit. Kann ich ja immer mal ein bisschen variieren. Oder wir machen so einen Jingle draus, dass ich nicht immer irgendwas erzählen muss. Wie dem auch sei.
Konstruktives Feedback ist immer willkommen.
Auf jeden Fall. Und auch Wünsche. Irgendwie, falls euch irgendwas nicht passt oder ihr eine andere Meinung habt oder ihr irgendein tolles Thema habt, über was wir sprechen sollen, kommt einfach auf uns zu. Wir haben noch keine Website und noch gar nichts groß eingerichtet, aber das machen wir sehr wahrscheinlich noch, vielleicht sogar vor der Veröffentlichung von dieser ersten Folge. Okay, und jetzt hören wir auf, die Leute noch zuzulabern, wenn sie schon zum nächsten Podcast springen wollen. Also habt eine schöne Fahrt oder wo ihr auch immer seid. Viel Spaß in der Badewanne, was auch immer.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis dann.
Mobilfunk.